Nagel Tiedemann. Was mich bewegt.
Eine neue Woche, eine neue Folge. So sagen wir immer so schön die Osterfolge. Könnte man im Grunde genommen sagen. Und aus dem Osterei geschlüpft ist diesmal nicht Yannick, sondern meine werte Kollegin Ronja Schmiedchen. Hey Ronja, schön, dass du heute da bist.
Hallo Pascal, ich fühle mich geehrt, für diese Special-Folge diesen Special-Platz einnehmen zu dürfen.
Diese Special-Folge, die Osterfolge, den Osterplatz. Yannick hat in die Osterferien hinein den Platz geräumt und für dich freigemacht. Da freue ich mich sehr. Ronja, wir haben uns ja, und das Schöne ist, dass jetzt auch eine Folge, die ja jetzt wirklich direkt sozusagen am, ja, nicht 1., aber 2. April rauskommt, direkt eigentlich neuer Monat, der alte Monat ist sozusagen gewrapped up, sagt man das so? Gewrapped up?
Schon, ja.
Und wir haben uns im letzten Monat, nämlich im März, haben wir uns im Schwerpunkt bei der Automotive IT mit dem Thema New Work beschäftigt. Es ist ja was, das beschäftigt ja eigentlich die gesamte Gesellschaft von allen Industriezweigen, mal ganz abgesehen, und natürlich auch die Automobilindustrie. Das heißt, wir haben uns ja im letzten Monat so ein bisschen mal verstärkt die Frage gestellt, wie sehen denn eigentlich neue Arbeitswelten in der Automobilindustrie aus? Viele Diskussionspunkte sind momentan in aller Munde. Vielleicht fangen wir aber einfach mal mit einem an. Denn im Grunde genommen ist ja, wissen wir, allerspätestens seit Corona ist das hybride Arbeiten und damit auch das Remote-Arbeiten ist gekommen, um zu bleiben. Ronja, und du hast dir selbst ja mal so ein bisschen angeschaut, wie eigentlich die Automobilindustrie mit dem Thema Remote-Work und mit dem Thema Homeoffice umgeht.
Genau, ich bin nämlich als Gen-Z-Vertreter unserer Redaktion auch prädestiniert dafür, mich mit New-Work-Themen auseinanderzusetzen. Tatsächlich das Homeoffice. Da habe ich mich schon ein bisschen früher mit auseinandergesetzt, nicht jetzt diesen Monat erst, sondern schon im letzten Jahr, um unser New Work Cluster aufzustellen. Das ist so ein bisschen als Leitartikel dafür entstanden. Mhm. Und du sagtest gerade, spätestens seit der Corona-Zeit, seit der Krisenzeit hat sich das etabliert. Tatsächlich ist das ja aber schon viel länger da. Also die ersten Ansätze in Betriebsvereinbarungen von Mercedes, von BMW, die sind schon seit 2009, seit 2013 da, spätestens seit 2016, da ist VW dann auch mit auf den Zug aufgesprungen, gibt es da auf jeden Fall schon Entwicklungen. Das hat sich dann durch die Corona-Phase natürlich deutlich gefestigt und ist dann gekommen, um zu bleiben. Wir haben tatsächlich auch momentan durch viele technologische Entwicklungen noch mehr Potenzial fürs Homeoffice, weil wenn man erstmal so hört, Homeoffice und Automobilproduktion, das ist vielleicht im ersten Moment nicht ganz so, die Puzzlestücke passen vielleicht nicht ganz so ineinander. Aber dadurch, dass wir den digitalen Wandel haben, gehört ja auch immer mehr IT, immer mehr Softwareentwicklung mit in die Automobilindustrie. Und während in der Produktion natürlich ein geringer Homeoffice-Anteil herrscht von ungefähr 30%, haben wir da in der IT natürlich deutlich, deutlich bessere Möglichkeiten und ein Homeoffice-Anteil von irgendwie über 70% schon. Und so fügt sich das dann eben. So kommt das Homeoffice in die Automobilproduktion. Und wie schon gesagt, durch den digitalen Wandel werden die Potenziale und die Möglichkeiten auch immer größer. Also sei das durch den Cloud-First-Ansatz, den viele Unternehmen fahren, hat man jetzt die Fahrzeugentwicklung eben auch eher von zu Hause, vom Smartphone aus lässt sich das machen. Dann genauso der digitale Zwilling, der die ganze Fahrzeugarchitektur in den virtuellen Raum bringt, eröffnet noch mehr Homeoffice-Potenzial. Also es lässt sich so viel auch in der Produktion, in der Entwicklung mittlerweile von zu Hause aus machen. Und neuerdings natürlich auch durch Teleoperation kannst du sogar LKWs aus der Ferne steuern. Also du kannst bei dir zu Hause im Homeoffice sitzen und Lastverkehr betreiben von deinem Schreibtisch aus.
Das mache ich auch immer gerne, wenn ich zu Hause bin.
Ja, also da ist echt, ich würde sagen, da ist schon lange Bewegung drin im Homeoffice. Es wird jetzt deutlicher durch das ganze Potenzial, was sich durch die Technik noch entwickelt. Aber jetzt seit über 10 Jahren ist da Entwicklung drin. Und ich glaube, da sind wir auch, wenn man sich anguckt, wie viele Automobilhersteller, bis auf einige Ausnahmen, die sich da vielleicht ein bisschen rausziehen. Der Großteil der Automobilindustrie vertritt den Homeoffice-Ansatz, hat Homeoffice-Regelungen, hat gute, flexible Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten und ist da auf jeden Fall sehr, sehr gut reingewachsen, würde ich sagen.
Ja, es gibt ja jetzt so zwei Aspekte, die mir da jetzt in den Kopf kommen. Das eine ist natürlich Employer Branding. Also man kann ja jetzt sagen, im Grunde genommen eigentlich fast unabhängig davon, wie diese Unternehmen das finden oder welche Meinung da vielleicht vertritt, wir befinden uns ja in einem riesengroßen War for Talents. Und um da natürlich noch irgendwo vorne mitzuspielen, sind das natürlich alles Zugeständnisse, ja, oder Zugeständnis ist vielleicht auch das falsche Wort, aber es sind ja alles Dinge, die man als moderner Arbeitgeber seinen Mitarbeitenden ja an die Hand geben muss, flexible Möglichkeiten, die man schaffen muss, um noch attraktiv auf dem Arbeitsmarkt zu bleiben. Aber jetzt kommt ja noch der andere Punkt dazu, und das ist ja auch, da gehe ich später noch drauf ein, weil da habe ich auch noch so ein Beispiel mitgebracht für, ist ja, dass wir bei der Automobilindustrie ja ohnehin eine extrem global versprengte Branche haben. Also wenn wir jetzt nicht nur an, du hast ja auch IT-Abteilungen, IT-Teams selbst schon angesprochen, aber nicht nur die, auch wenn wir an Produktionsnetzwerke denken, es sind alles global versprengte Teams. Du hast IT-Standorte auf der ganzen Welt, von Silicon Valley bis Indien. Du hast natürlich Produktionsnetzwerke, wo du Werke auf der ganzen Welt betreibst. Das heißt, es ist ja ohnehin schon eine Branche, die es gewöhnt ist, miteinander zu arbeiten, global versprengt, also remote miteinander zu arbeiten und sich irgendwie kollaborativ zusammenzufinden. Und die da natürlich auch durch diesen Boost von Remote Work in den letzten Jahren ja extrem von profitiert, was gar nicht mal nur auf die Möglichkeit, Mitarbeiter ins Homeoffice oder das Homeoffice ermöglichen zu können, sondern es ist ja ein Boost, von dem die gesamte Branche profitiert, wenn man einfach an das Thema Zusammenarbeit denkt und Collaboration denkt. Ne?
Definitiv. Ich habe auch gelesen, ich glaube, das war im Zuge dieser Cloud-First-Ansätze und digitaler Zwilling, ist es natürlich auch viel besser für das Ausmerzen von Fehlerquellen, ja, wenn du nicht Dateien hin und her schickst oder Leute nacheinander an Dateien arbeiten, sondern gleichzeitig auch Einsicht haben können, was macht derjenige da gerade, wo entstehen da vielleicht gerade Fehler, in die ich schon eingreifen kann, und eben dieses synchrone Arbeiten über die ganze Welt verteilt von allen Mitarbeitern gleichzeitig sorgt auch dafür, dass die Qualität der Arbeit einfach besser wird, weil es schneller und synchron parallel zueinander möglich ist, schon an gleichen Lösungen zu arbeiten, statt nacheinander sich die ganzen Dokumente anzugucken und dann nacheinander ranzugehen. Und da haben wir auch uns in dem Monat beschäftigt mit einem interessanten Jobprofil, weil wir auch immer wieder gucken, was diese Entwicklungen für Jobprofile hervorbringen, was für Jobs gibt es, die es vielleicht vor einigen Jahren noch nicht gab. Und genau um dieses gleichzeitige Arbeiten, um das Remote-Arbeiten von unterschiedlichen Standorten aus besser zu koordinieren und zu organisieren, haben wir uns das Jobprofil vom Chief Remote Officer angeguckt, der eben genau dafür da ist, um diese Schwäche des Homeoffice zu überbrücken, weil es gibt ja gewisse Vorteile des Homeoffice und gibt gewisse Nachteile. Und in den Nachteilen taucht oft auf, dass die Mitarbeiter vielleicht technisch einfach nicht so bewandelt sind, dass die Homeoffice-Prozesse flüssig laufen. Und um diesen Nachteil eben auszugleichen, hat man in einigen Unternehmen mittlerweile eine Rolle des Chief Remote Officers, der eben dafür sorgt, dass diese Prozesse funktionieren, dass das mobile Arbeiten organisiert wird, dass zum Beispiel Cybersecurity-Vorschriften eingehalten werden, dass die digitalen Tools den Mitarbeitern vorgestellt werden, dass die Infrastruktur stimmt und eben auch so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe. Wie organisiert sich der Mitarbeiter selbst im Homeoffice? Und das finde ich sehr interessant, weil man eben diesen Arbeitsaufwand, den wir alle, beziehungsweise alle, die im Homeoffice arbeiten, haben, einfach zu schauen, okay, wie mache ich das jetzt? Welche Tools brauche ich? Was muss ich wie machen, damit ich da auch die Konzernvorschriften irgendwie einhalte? Und das alles zu bündeln auf eine Person, die dann wirklich Bescheid weiß und als Anlaufstelle dient. Sonst hat man ja ein bisschen mehr so ein Untereinander, wir helfen uns alle so ein bisschen gegenseitig und sagen, okay, wie machst du das? Wie machst du das? Und ich finde, das alles auf einer Position zu bündeln und zu sagen, du bist derjenige, der jetzt hier der Experte fürs Homeoffice ist, sag uns doch mal, was sind da die optimalen Prozesse, wie kann man das gestalten, wie kann man das optimal machen und eben nicht den Mitarbeiter so auf sich selbst gestellt, alleine zu Hause lässt und sagt, ja, ja, mach mal, du kriegst es schon hin irgendwie, sondern wirklich diese Unterstützung, das finde ich cool.
Es klingt für mich extrem sinnvoll, weil ich habe immer mit diesem ganzen Wandel in der Arbeitswelt, was das hybride Arbeiten angeht, habe ich ein Problem. Nämlich, wir sind im Prinzip aus dem Default-Modus Büro, Das war quasi früher natürlich irgendwie unhinterfragt, 5 Tage die Woche, volle Arbeitszeit im Büro. Ist man jetzt dann dazu gekommen, dass man eigentlich durch Corona, durch dieses ganz schnelle, durch diese super schnelle Entwicklung auch von Videokonferenz-Tools, also was da mit Zoom und Microsoft Teams natürlich irgendwie in der Phase überhaupt erst hochgekommen ist und plötzlich jetzt bei jedem auf dem Rechner ist und überhaupt gar nicht mehr wegzudenken ist in der Arbeitsorganisation, wird jetzt quasi zu einer Arbeitsorganisation, wo im Default-Modus erstmal der Call steht. Also der Termin, das Meeting. Wir organisieren Arbeit nur noch in Meetings.
Ja.
Und es ist völlig egal, wo man dabei sitzt. Es ist völlig egal, ob man im Homeoffice sitzt oder im Büro sitzt. Ich meine, das, was so viele Menschen ja beschäftigt derzeit, ist ja das, ich gehe ins Büro, um dort dann 5 Teams-Termine zu haben und danach den Rechner wieder runterzufahren und wieder nach Hause zu fahren. Dafür muss niemand ins Büro kommen. Aber das ist aber auch nicht Sinn der Sache im Homeoffice. Das heißt also ich glaube, man muss so aus diesem Modus rauskommen, wo das Meeting, wo der Call, wo die Videokonferenz zum völlig unhinterfragten Default-Modus der Arbeitsorganisation geworden ist. Da muss man mal hinterkommen und mal stoppen und sagen, hey, Remote Work ist nicht einfach nur, dass ich irgendwie 10 Leute zusammen in einem Teams-Call zusammen, mal abgesehen davon, dass das ja auch irgendwie kaufmännisch immer das teuerste, was du machen kannst, ist ein Meeting in einem Unternehmen, ja, weil du irgendwie für eine Stunde lang 10 Leute, am besten noch mit 2 Führungskräften drin, die dann auch irgendwie am meisten Geld verdienen und die teuersten Stunden haben. Es ist das teuerste, was du machen kannst. Aber man hat so das Gefühl, seit dieser Corona-Phase fällt einem nicht mehr anders ein, wie man Arbeit organisieren soll, außer in Meetings. Und da jetzt eine Stelle zu schaffen, die im Prinzip dafür verantwortlich ist, die Frage zu stellen, wie sich eigentlich Remote Work und auch hybrides Arbeiten am sinnigsten umsetzen lässt, auch nicht nur in der Technik, sondern auch in den Prozessen. Also die Frage zu stellen, wie arbeitet man eigentlich miteinander? Synchron oder eben auch asynchron? Ich habe nämlich das Gefühl, dass gerade das gute asynchrone Arbeiten, da wo man eben nicht gleichzeitig an etwas arbeitet, sondern einfach wirklich mit Aufgaben und Projekten und Deadlines arbeitet, dass das auch einfach in dieser Phase auch wiederum diesem synchronen Präsenz-Videocall-Default-Modus irgendwie so ein bisschen gewichen ist. Und da finde ich, da haben schon, glaube ich, wahrscheinlich, ja, weiß ich nicht, nahezu alle Unternehmen, mindestens mal hier in Deutschland, über alle Branchen hinweg, einfach ein riesengroßes Problem, jetzt in den dauerhaften Modus, wir haben vorhin gesagt, ist gekommen, um zu bleiben und das wird so sein, ja, in diesem Modus reinzukommen, was es bedeutet, das eigentlich dauerhaft gut zu organisieren. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass diese kritischen Stimmen gegenüber dem Homeoffice, die jetzt so in den letzten Wochen, Monaten immer mal wieder so ein bisschen aufploppen, dann hört man irgendwie markige Sprüche von irgendwie altgedienten Managern, die sagen irgendwie, ja, wer da wenn ich mal so ein Grupp denke, der dann sagt, wer im Homeoffice arbeitet, der ist sowieso irgendwie überflüssig und so weiter. Und das sind für mich eigentlich so Auswüchse, weil man die entstehen, weil ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Weil ich selber nicht in der Lage bin, das vernünftig zu organisieren. Weil ich nicht in der Lage bin, auf Entfernung und auf Distanz zu führen und mir eine vernünftige Arbeitsorganisation auszudenken, die ab jetzt langfristig sozusagen diese hybride Arbeitswelt abdeckt und innerhalb dieser hybriden Arbeitswelt vernünftig miteinander arbeitet. Und das ist so das, deswegen finde ich diese Idee, so einen Chief Remote Officer einzuführen, der das wirklich mal in der Hand hat, weil es ja auch zeigt, dass diejenigen Unternehmen, die so etwas einführen, so eine Stelle schaffen, so eine Position schaffen, ja auch wirklich bereit sind und willens sind, sich diesem Thema wirklich anzunehmen, aber auch wirklich strukturell anzunehmen und nicht nur so dahin organisiert. Ja, das, was du gerade gesagt hast, ist, man ist oft so sich selbst überlassen und das gilt für mich auch irgendwie für die Arbeitsorganisation. Ja, das ist so, man ist einfach allem sehr sich selbst überlassen. So, hier hast du jetzt die neuen Tools, da hast du deinen Laptop, das kannst du jetzt auch zu Hause machen. Und jetzt guckst du mal, wie du arbeitest. Und da finde ich, da brauchen wir wirklich deutlich mehr Struktur, deutlich mehr Plan, mehr Prozess hinter, um das wirklich vernünftig abzubilden. Und dann bekommt man nämlich auch wirklich das Optimum aus einer Sphäre Remote Work und Home Office, wenn man irgendwie an Stillarbeitsphasen, an Ruhe, an Produktivität denkt und gleichzeitig im Büro an Kreativität, an Brainstorming, am Beisammensein, am Socializen, Wir haben da zum Beispiel auch mit Michael Mahr gesprochen, der letzten Podcast-Folge, Michael Mahr von Audi, der mal auf einem unserer Kongresse gesagt hatte, es ist unglaublich schwer, die Menschen wieder ins Büro zu bekommen. Und das erklärt er ganz gut in dem Podcast. An der Stelle sei das nur noch mal jedem ans Herz gelegt, die Folge, wo er ganz gut erklärt, da hat er erstmal für die Aussage ein bisschen einen auf den Deckel bekommen, weil das nämlich so klingt, ja, die müssen jetzt alle wieder reinkommen und die wollen alle nicht mehr. Was er aber meinte ist, man muss als Arbeitgeber einen Anreiz schaffen, dass das Büro überhaupt attraktiver ist als eine Alternative oder zumindest für bestimmte Arbeiten oder für bestimmte Aufgaben, für bestimmte Tätigkeiten attraktiver ist. Und es ist Aufgabe des Arbeitgebers, Aufgabe der Manager, Aufgabe der Führungskräfte, dafür zu sorgen, das Büro attraktiv zu machen und attraktiv zu halten, weil es nämlich nicht die Mitarbeiter schuld sind, die sich das jetzt zu Hause plötzlich gemütlich machen und jetzt nicht mehr ins Büro kommen wollen, sondern es ist Aufgabe des Unternehmens, ein Umfeld im Büro zu schaffen, was es wert macht, auch wieder ins Büro zu kommen. Ja, und das sind so Diskussionen, finde ich, die werden manchmal ein bisschen übersehen, könnte aber genau mit so einem Chief Remote Officer eigentlich irgendwo ein bisschen, ja, könnte ein bisschen gelöst werden, das Problem, finde ich.
Definitiv. Wir gehen da im Endeffekt auch in eine Richtung, in zu einem Keyword, was wir öfter gerne mal benutzen, der gute Selbstzweck. Weil vieles wird eben gemacht, wie du hast ja am Anfang gesagt, die Arbeitgeber müssen da so ein bisschen auch mitgehen, weil es eben die Kultur ist, die sich verändert. Und wenn du neue, junge, motivierte Fachkräfte haben möchtest, die du auch regelmäßig da haben möchtest und die du an dich binden möchtest langfristig, dann musst du da mitgehen. Das nützt aber nichts, wenn du nur mitgehst, weil du sagst, gut, wenn die das wollen, dann machen wir das eben. Es nützt nichts, wenn du dich als großes, etabliertes Unternehmen einfach orientierst an jungen Startups und sagst, oh, wir machen das jetzt wie die. Wenn die einen Obstkorb haben und einen Kicker, dann machen wir das jetzt auch und dann sind wir da dabei. Auf jeden Fall, dann ist das New Work. Das ist es eben nicht. Und da haben wir ganz oft das Problem, wie zum Beispiel auch bei der Digitalisierung, bei Nachhaltigkeit, du musst es zu Ende denken. Du kannst nicht sagen, gut, dann geben wir denen das jetzt und dann ist das okay und dann freuen die sich. Das ist eben dieser Chief Remote Officer. Du musst es zu Ende denken und du musst, wie du das auch schon gesagt hast, du brauchst eine Struktur wirklich und du musst den Sinn darin finden, indem du das richtig strukturierst und das Beste daraus rausholst und nicht einfach sagst, wir machen das jetzt mit, sondern wirklich verstehst auch als Führungskraft, okay, warum machen wir das? Du musst das Vertrauen an den Tag legen, zu sagen, ich lasse meine Mitarbeiter zu Hause arbeiten und es funktioniert genau so. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da vom Mindset eben offen bleibt, weil viele dieser New Work-Themen und Trends werden ja von Anfang an vielleicht erstmal so ein bisschen mit Vorurteilen belastet, gerade was auch meine Generation angeht, heißt es ja, Gen Z will nicht mehr arbeiten und wir sind faul und wir wollen gar nichts mehr machen und da passt das natürlich prima rein, dass wir jetzt auch alle von zu Hause arbeiten wollen, weil wir dann nur auf der Couch sitzen und Netflixen. Nee, so ist das eben nicht, also da steckt schon was hinter und die jungen neuen Fachkräfte, die überall so dringend gebraucht werden, die denken sich da schon bei was und die haben eben eine bessere Work-Life-Balance, die sie verfolgen, die haben andere Ziele und nur zu sagen, okay, wir machen mal mit, damit ihr bei uns einsteigt, das funktioniert halt nicht. Also wenn man diese jungen Fachkräfte bei sich haben will, dann finde ich, sollte man denen auch irgendwo Gehör schenken und verstehen, warum die so arbeiten wollen, wie die arbeiten wollen. Und wenn man das dann vereint mit jungen, motivierten Leuten, die Lust haben, auf eine andere Art und Weise was zu bewegen und zu arbeiten und dann auch wirklich eine Führungskraft hat, die das verstehen will und die sich dem annimmt und die dann dafür sorgt, durch zum Beispiel den Chief Remote Officer, dass das alles glatt läuft, dann sehen wir, glaube ich, alle ganz gut dran. Ich denke, das läuft dann auf jeden Fall gut.
Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch irgendwie an der Stelle hier mal selbst als, also hier sitzt jetzt die Gen Z im Raum, im Podcast-Studio und ein Millennial. Und ich muss da mal ganz ehrlich sagen, dass ich diese Stimmung gegenüber der Gen Z, jetzt kriege ich das natürlich als Millennial schon auch regelmäßig mal ab, wenn man mal so an die späteren Millennials in den 90ern geboren denkt irgendwie. Ich finde es ganz furchtbar. Ich finde es ganz furchtbar, im Prinzip eigentlich in dieser alten Welt so verhaftet zu sein, dass man dann selber an den Punkt kommt, wo so dieses absolute Generationenrad sich immer und immer und immer wieder, bis in alle Ewigkeit, dahin dreht zu sagen, aber was ist denn mit den jungen Leuten los? Mhm. So. Und jede Generation sagt es über die danach. So. Und das ist so, die Nummer hat so ein Bart. Ja. Und irgendwann wird sozusagen, weiß ich auch nicht, ob da jetzt eine Generation an Managern, Führungskräften jetzt langsam irgendwie dahin kommt zu sagen, oh, jetzt inzwischen habe ich jetzt nicht nur eine Generation unter mir, sondern schon die zweite irgendwie nach mir. Und da kann ich mich nun wirklich jetzt gar nicht mehr identifizieren. Und da finde ich aber ehrlich gesagt, da finde ich aber auch genug Vertreter, die das, finde ich, sehr, sehr gut machen, weil ich glaube, du hast das gerade schon angedeutet. Du kriegst eigentlich mit mit der Gen Z eine Generation an Fachkräften, die eben nach diesem Purpose fragt, aber wenn sie den bekommt, eine total große Bindung eigentlich zu einem Unternehmen aufbauen kann. Und ich finde ehrlich gesagt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Zweck zu sorgen, für den es sich sozusagen zu arbeiten lohnt, ist doch eigentlich eine Grundaufgabe eines Arbeitgebers und eine Grundaufgabe einer Führungskraft. Ich finde, wenn ich das jemandem nicht vermitteln kann, dann weiß ich nicht, dann krankt es schon an ganz anderer Stelle. Ja? Also Und das dann irgendwie mal so zu belächeln oder zu sagen, im Prinzip will jetzt irgendwie keiner mehr arbeiten, finde ich ganz furchtbar. Vor allem, weil es auch meistens ehrlicherweise auch aus einer, das ist ja auch eine Diskussion, wenn wir die jetzt aufmachen, dann hören wir im Prinzip auch nicht mehr auf zu reden. Aber es ist, finde ich, einfach eine wichtige Diskussion, weil das natürlich gerade so momentan so ein ganz wichtiger Diskussionspunkt ist. Ist so, die Generationen unterscheiden sich aber auch sehr stark darin, was sie aus der Arbeit noch rausholen konnten. Und das auch materiell gedacht. Also, das heißt, da gibt es eine Generation, die im Prinzip hart gearbeitet hat und für die sich diese Maloche aber auch total ausgezahlt hat.
Ja.
Das heißt, es ist eine Generation, die hat hart gearbeitet, hat dafür gutes Geld bekommen und konnte sich dafür alles leisten. Ja? Und das ist dann die klassischen Manager, die in den 80er, 90er Jahren wirklich finanziell gut dastanden, wo jeder Haus und zwei Autos und drei Urlaube im Jahr hatte. Ja, und dafür musste man noch nicht mal, ehrlicherweise, dafür musste man noch nicht mal mit irgendwelchen überbordenden Gehältern nach Hause gehen. Und heute hast du den Fall, dass sich irgendwie eigentlich eine Double Income No Kid Akademiker Pärchen im Prinzip versucht, ein Haus zu kaufen, wo einem dann gesagt wird, also wenn sie nicht 3000 Euro Abschlag zahlen können, dann können sie sich auch kein Haus kaufen. Wo du dann natürlich aber in dieser Generation auch an einem Punkt bist, an dem du sagst, die Verheißung von, ich arbeite mir jetzt den Allerwertesten ab und dafür stehe ich danach aber auch super gut da, diese Verheißung funktioniert nicht mehr. Sie funktioniert für diese Generation nicht mehr. Und das finde ich einfach, da muss man ehrlicherweise, wenn man aus der Perspektive kommt für jemanden, für den das funktioniert hat, ist doch fein, ist doch super, ja. Ich will jetzt gar nicht auch jetzt wieder irgendwie von der anderen Seite jetzt irgendwo eine Babyboomer-Generation oder sowas irgendwie bashen und sagen, irgendwie, ihr seid an allem schuld, was hier nicht funktioniert. Nee, überhaupt nicht, darum geht's mir nicht. Aber für die hat einfach diese einfache Rechnung hat für die noch funktioniert. Ja. Und diese Rechnung funktioniert mindestens mal in der Einfachheit heute überhaupt nicht mehr. Und das ist was, wo man dann schon einfach so ein bisschen mal überlegen muss, okay, also diese instrumentelle Beziehung zur Arbeit, ich arbeite, um gutes Geld zu verdienen, um mir damit viel leisten zu können, wenn die nicht mehr funktioniert, dann brauche ich irgendwie was anderes, was in der Arbeit steckt. Und das ist meine Aufgabe als Führungskraft, das zu beantworten. Und da kann ich auch nicht irgendwie Mitarbeiter der so einer jüngeren Generation, kann ich dann nicht irgendwie belächeln und sagen irgendwie, ja, was wollt ihr eigentlich noch? Ihr wollt ja alle gar nicht mehr arbeiten. So, da muss ich denen dann geben, was die rausziehen wollen aus Arbeit. Und das ist meine Aufgabe. Ja, und ich appelliere da ehrlich gesagt, also ich finde, ich appelliere da an die Verantwortung von allen, die eben in dem Unternehmen in Verantwortung sind, genau diese Fragen zu beantworten. Und nicht zu sagen, ja Mensch, wo kommen wir denn da hin? Ja, so langsam hört es aber auf. Ja? Und das finde ich momentan in der Diskussion ein bisschen schwierig.
Ich glaube, das ist auch einfach, ich finde für mich ist das so ein Grundlebensprinzip, dass man einfach offen bleibt für neue Dinge und neue Dinge auszuprobieren. Und ich glaube, wenn man irgendwann sagt, nö, ich weiß jetzt alles und ich kann alles und ich habe alles, was ich brauche und dann so zumacht, dann geht das Leben, glaube ich, an einem vorbei. Also dann verliert man irgendwie so den Zahn der Zeit und das ist ja auch was gerade kommt mit mehr Diversity am Arbeitsplatz und dass das so ein Fokusthema wird für Unternehmen. Das ist ja nicht nur, wir haben nicht nur unterschiedliche Geschlechter oder Sexualitäten, wir haben auch unterschiedliches Alter und das zählt genauso in Diversity mit rein. Und das ist eben, der Kern von Diversity ist, dass du durch Diversity mehr Perspektiven hast. Und wenn du viele Perspektiven hast, wenn du ältere Leute hast und jüngere Leute hast, die können alle was voneinander lernen. Und dieses, was du vorhin gesagt hast, dieses Bashing unter den Generationen, kann ich auch gar nicht nachvollziehen, weil man im Endeffekt, wenn man offen bleibt dafür, wenn man sagt, yo, wir arbeiten alle zusammen Hand in Hand, dann kann man die unterschiedlichen Perspektiven nutzen und dann kann man voneinander lernen. Und dann muss man nicht der eine das verurteilen, wie der andere arbeitet, sondern man kann sicher vom anderen immer wieder was lernen und was herausziehen und sagen, das ist vielleicht nicht ganz die Arbeitsweise, wie ich arbeiten würde, aber ich kann da was herausziehen und vielleicht aus der Perspektive, vielleicht aus den Grundsätzen, aus den Methoden noch irgendwie was lernen. Und das finde ich ganz wichtig. Ich finde, wir machen das hier ganz gut, weil alles andere würde mich auch ein bisschen abschrecken. Und das ist wieder so, du musst den Kern der Sache verstehen und nicht nur sagen, ja, gehe ich mit, um die Leute eben so bei dir zu halten. Und das finde ich sehr wichtig, irgendwie Sachen nicht von Anfang an, von Grund auf zu verurteilen und zu sagen, nee, das ist scheiße. Das haben wir ja genauso, erst hatten wir es mit dem Homeoffice, dass es da kritische Stimmen gab. Und das haben wir genauso auch, da haben wir uns jetzt den Monat auch nochmal mit beschäftigt, mit der Vier-Tage-Woche. Auch ein neues Arbeitskonzept, wo erst ganz viele Stimmen laut werden und sagen, nee, das geht ja auch wieder gar nicht, weil dann wird hier wieder weniger gearbeitet. Und das ist ja, das geht auch wieder in die Richtung, das ist eine Idee von irgendwelchen jungen Leuten, die mehr Freizeit haben wollen und gar nicht mehr so viel arbeiten wollen. Was ja schon, du hast es ja gerade schon erläutert, da steckt ja was ganz, ganz anderes hinter, als dass wir sagen, nö, ich habe einfach gar keine Lust mehr, so zu arbeiten. Sondern wenn es sich nicht lohnt, wofür soll ich mich dann kaputt arbeiten? Und auch das Vier-Tage-Woche-Konzept, da haben wir uns ja auch im Vorhinein schon mal drüber unterhalten. Das ist ja nicht, ich will weniger arbeiten, sondern auch eben diese Meeting-Kultur, die du vorhin angesprochen hast. Wenn ich diese ganzen unnötigen Meetings streiche, dann dauert meine Woche vielleicht auch nicht mehr 5 Tage. Wenn ich mir 3 unnötige Meetings rausnehme und die streiche, in denen ich vielleicht sowieso nur rumsitze und denke, wow, jetzt hätte ich deutlich mehr machen können mit meiner Zeit, dann schaffe ich meine Aufgaben für die Woche vielleicht auch in 4 Tagen. Und warum soll ich sie dann nicht in 4 Tagen machen, sondern in 5 künstlich gefüllten Tagen durch irgendwelche Meetings?
Ja, ich finde auch, man hat das vor allem auch während der Kurzarbeitsphasen, während Corona gesehen. Ja, das haben natürlich viele Unternehmen damals auch ausgeschöpft und natürlich diese rechtlichen Rahmenbedingungen zur Kurzarbeit genutzt. Und ich glaube, dass die Produktivität nicht in dem gleichen Maße gesunken ist, wie da zu dem Zeitpunkt Arbeitszeit reduziert wurde. Und es gibt ja auch ganz viele Studien, die im Prinzip die 4-Tage-Woche deshalb als ein sehr positives Konzept loben, weil man nämlich einfach sagt, du schaffst deine Arbeit auch in weniger Zeit, weil du 8 Stunden am Tag oder sogar 10 oder wie auch immer sowieso nicht produktiv bist. Das heißt, und das hast du gerade schon gesagt, und deswegen finde ich auch diese Diskussion zur 4-Tage-Woche auch wieder so ideologisch überladen, also vielleicht sogar in beide Richtungen, ja, um da mal so eine vermittelnde Rolle einzunehmen, weil man im Prinzip sofort sagt irgendwie, ja, es geht ja nur darum, dass man jetzt weniger arbeiten will und dann auch noch fürs gleiche Geld, wo kommen wir denn dahin? Aber die Frage in dem Fall ist ja einfach so ein bisschen so ein Gedankenexperiment. Lasst uns mal ganz kurz mal einmal stehen bleiben und mal kurz gucken, wie man eigentlich in Zukunft Arbeit organisieren muss, auch mit veränderten Lebensmodellen. Wir sind lange raus aus Ernährermodellen. Mann arbeitet, dafür aber nicht 40, sondern 60 Stunden, aber Frau ist zu Hause, kümmert sich um alles andere. Sondern wir haben viel, viel mehr Konzepte davon, dass natürlich irgendwie beide Partner arbeiten gehen, dass Modelle in Bezug auf die häusliche Arbeit ganz anders wahrgenommen werden müssen, dass Care-Arbeit einen ganz anderen Stellenwert bekommt, einen Stellenwert, den Care-Arbeit schon lange eigentlich verdient und den man heute langsam anfängt zu sehen. Das sind alles so Themen, wo man dann einfach mal sagt, und das ist ja momentan das, worum es auch in der 4-Tage-Woche-Diskussion geht, ist ja einfach nur erstmal ein, lasst uns mal kurz stehen bleiben und mal kurz überlegen, was eigentlich eine sinnvolle Wochenarbeitszeit ist, die wir als Vollzeit definieren. Und wir haben ja heute schon ganz unterschiedliche Vollzeitkonzepte. Ja, Vollzeit ist ja nicht immer 40 Stunden. Vollzeit ist in vielen Tarifverträgen auch mal 37 oder 36 Stunden. Ja, da bist du schon bei einer, also ich glaube, viele Konzerne oder viele Unternehmen, auch gerade die irgendwie tariflich organisiert sind, sind ja schon eher bei einem 4,5-Tage-Konzept, weil man freitags irgendwie mittags dann irgendwie durch ist. Ja. Und deswegen da dann so grundlegend dicht zu machen, ist mir da auch immer ein bisschen schnell, weil wir sind ja schon längst an einem Punkt, an dem man eigentlich sehr unterschiedliche Konzepte hat, wie Vollzeit definiert ist. Also, wie definiere ich Vollzeit? Oder eben andersrum gesagt, wie lange brauche ich eigentlich, wenn ich die Aufgaben, die ich heute habe, effizient und produktiv zu Ende bringe? Und reichen mir dafür vielleicht sogar auch 35 oder 400 oder 32 Stunden? Ja? Und jetzt kann ich natürlich auch wieder mit der meiner Ansicht nach falschen Mentalität rangehen und sagen, ja, wenn man die gleichen Aufgaben auch in 32 Stunden schafft, dann könnte man ja noch mehr Aufgaben in 40 schaffen. Aber ich finde, so wird da halt kein Schuh draus. Mm-mm. Und deswegen wäre auch mein Wunsch, auch in Bezug auf solche Sachen wie 4-Tage-Woche, das sage ich jetzt aber aus so einer ganz distanzierten arbeitssoziologischen Betrachtung im Prinzip, Da muss man sich mal mit auseinandersetzen. Macht die Automobilindustrie übrigens, Ronja, du hast ja vielleicht sogar auch ein kleines Beispiel irgendwie für uns dabei, wo die Vier-Tage-Woche schon ein bisschen umgesetzt wird. Können wir vielleicht gleich noch ganz kurz drüber sprechen. Wo man einfach mal sagt, jetzt muss man sich das mal in Ruhe angucken, was eigentlich auch eine Studienlage dazu ist, wo Pilotprojekte dazu gemacht wurden, wie die Erfahrungen damit überhaupt sind und nicht im Prinzip sofort sagen, wir sind momentan ohnehin in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation in Deutschland und jetzt wollen auch noch alle weniger arbeiten. Ich glaube, dass das nicht das Grundprinzip ist, darüber nachzudenken.
Ja, ich glaube auch nicht. Ich glaube, wir haben in einem Artikel über die Vier-Tage-Woche haben wir uns angeguckt, dass Lamborghini seit Ende letzten Jahres, beziehungsweise Anfang diesen Jahres, Ende letzten Jahres wurde es angekündigt, ein Konzept ähnlich der Vier-Tage-Woche ausgedacht hat. Da geht es dann um unterschiedliche Schichten und dann hast du aber dementsprechend, in welcher Schicht du arbeitest, einen oder zwei Freitage frei. Also es geht in die Richtung, es ist auch so ein Verteilen von Arbeit vielleicht auf weniger Zeit. Und da sind sie mittlerweile aber die einzigen noch mittlerweile. Lamborghini ist aber auch in Italien ausgezeichnet zum 11. Mal als bester Arbeitgeber in ganz Italien. Also glaube ich schon, dass da ein bisschen was hintersteckt, dass da vielleicht genau diese Menschen sitzen, die sich denken, gut, lass uns doch mal schauen, wie wir das machen und ob wir das nicht vereint bekommen mit unserer Arbeitsmentalität, mit unserer Arbeitskultur. Weil, wie du gerade gesagt hast, einfach mal stehen bleiben und zu gucken, okay, einerseits nicht zu sagen, wir machen das, wie wir es immer gemacht haben, weil wir haben es immer gemacht, also machen wir es auch weiterhin so. Auf der anderen Seite aber auch nicht zu sagen, das ist neu, neu ist immer besser, also machen wir jetzt das Neue. Genau, ja. Eben dieses Stehenbleiben und Schauen und nicht wie alle anderen großen Automobilhersteller, die momentan eben genau das sagen, was du gerade schon angesprochen hast, und zwar sagen, die Situation ist schwierig genug, so wie sie gerade ist. Wir können jetzt nicht noch weniger arbeiten bei dem gleichen Gehalt. Wo kommen wir denn dahin? Dann werden wir ja gar nicht mehr fertig. Dann kommen wir gegen China gar nicht mehr an. Dann verlieren wir den Wettbewerb haushoch, wo wir sowieso gerade ein Kopf-an-Kopf-Rennen haben, beziehungsweise ein bisschen hinterherhinken, vielleicht im einen oder anderen Bereich. Das ist eben wieder dieses generelle Abschlagen von Ideen und sagen, nee, wir sind so beschäftigt gerade, wir können jetzt nicht noch ein neues Konzept einführen. Verliert man aber die Chance damit, zu sagen, okay, wenn wir kurz stehen bleiben und kurz dafür sorgen, das alles nochmal neu zu organisieren, die Prozesse neu zu organisieren, würde es dann vielleicht besser funktionieren? Hätten wir dann vielleicht gar nicht mehr so viel Stress? Also ich finde es schade, so eine Chance abzutun, wobei es ja auch momentan auch noch eine Chance ist, ein Potenzial ist, was erforscht wird. Also es gibt in Deutschland auch momentan ein Pilotprojekt von, ich glaube, 25, 30 Unternehmen sind es, die 4-Tage-Woche ausprobieren. Die sagen, okay, wir gucken uns das mal an und schauen im Nachhinein, hat uns das gefallen, hat uns das nicht gefallen. Ja. Ein ähnliches Projekt gab es auch in Großbritannien, wo von 60 Unternehmen, ich glaube im Nachhinein 30 gesagt haben, ja, das war super, das hilft uns, das ist effizienter, wir haben weniger Mitarbeiterfluktuationen, wir kriegen die Fachkräfte besser ran, weil das ein modernes Arbeitsmodell ist, was denen gefällt. Und wir ziehen die Vorteile daraus und die bleiben auch bestehen. Also finde ich, sind wir da momentan noch nicht in einem Modus, wo wir sagen, ja, ist gut oder nein, ist blöd, sondern lass uns doch Sachen einfach mal ausprobieren. Und wenn sie funktionieren, dann funktionieren sie. Und wenn sie nicht funktionieren, dann müssen wir sie auch nicht weitermachen. Aber ich finde, so Chancen zu nutzen und wenigstens auszuprobieren, müsste schon drin sein eigentlich.
Ja, also um da langsam mal zum Abschluss zu kommen, weil man sieht oder man hört natürlich mal so in Richtung alle unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist ja natürlich einfach ein Thema, das ist einfach gesamtgesellschaftlich einfach gerade ein unglaublich wichtiger und unglaublich großer Diskurs, aber einer, der eben auch, finde ich, so wie viele Diskurse momentan, sehr schwarz und sehr weiß diskutiert wird. Ohnehin gerade in der Diskussionskultur in Deutschland sehr viele, sehr verhärtete Fronten, wo einfach so tatsächlich einfach mal dieser ruhige Blick in der Mitte und sich mal echt mal angucken, was steckt eigentlich irgendwo hinter beiden Seiten dahinter, das wäre vielleicht schon auch hier und da mal ganz wünschenswert. Aber uns interessiert natürlich, Ronja, die Meinung all unserer Zuhörerinnen und Zuhörer an dieser Stelle ganz außerordentlich. Ich glaube, uns ist bewusst, dass das auch eine streitbare Folge ist. Wir beide sind uns, glaube ich, in vielen Punkten hier sehr einig. Ich sage das aber in jeder Folge. Ich freue mich über jeden Kommentar, der das anders sieht und der da anderer Meinung ist. Ich weiß, dass man das sein kann und das ist auch völlig in Ordnung. Gut ist halt immer dann, wenn man in einen Diskurs, in eine Diskussion eintritt, wo man einfach mit guten Argumenten im Prinzip einfach mal schaut, was steckt denn eigentlich hinter jeder Seite dahinter. Dann ist man, glaube ich, in einer guten Diskussion, in einem guten Diskurs. Also wir freuen uns, Ronja, du bist ja sowieso auch unsere LinkedIn-Beauftragte, unser Head of Social Media. Das heißt, du freust dich nochmal besonders, nochmal mehr als ich über jeden Kommentar und über jede Diskussion, die hier vielleicht auch entsteht, wenn wir mit dieser Folge live gehen und die natürlich auch dann bei LinkedIn teilen. Also gerne kommentieren, wer da anderer Meinung ist und ob wir hier großen Stuss geredet haben oder ob das in die richtige Richtung geht. Gerne an dieser Stelle auch nochmal, weil ich es angesprochen habe, in die Folge mit Michael Mahr reinhören, der da auch ganz, ganz gute Ansichten zu hat und da auch einen sehr, sehr modernen Blick auf das Thema hat und natürlich auch auf alle unsere Artikel, die wir im Bereich New Work geschrieben haben und gerade im letzten Monat nochmal so ein bisschen gesammelt haben. Verlinken wir natürlich auch in den Shownotes und an dieser Stelle ganz lieben Dank fürs Zuhören und danke Ronja, dass du heute Janiks Platz eingenommen hast und mir heute gegenüber gesessen hast.
Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. An alle anderen, wir sehen uns dann in den Kommentarspalten bei LinkedIn. Genau. Ich freue mich drauf.
Bis dann, ciao.
Ciao.
Nagel Tiedemann, ein Interview-Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Episoden überall, wo es Podcasts gibt.